Ich gebe zu, vielleicht war die Kombination von Wochenspruch und Lesung doch ein bisschen verräterisch, was das Thema ist. Aber naja, vielleicht seid ihr hintergekommen, vielleicht auch noch nicht. In dieser Welt gibt es viele polarisierende Meinungen. Wenn man öffentlich Meinung bezieht, könnte es Gegenwind geben. Auch in Deutschland haben wir das. Und die meisten von euch kennen mich doch mittlerweile ein bisschen. Ihr wisst, ich habe keine Angst davor, öffentlich Meinung zu beziehen. Und auch ich habe in meinem Leben schon Gegenwind erlebt. Und deshalb habe ich euch heute meine Top 3 gefährlichen Kleidungsstücke mitgebracht aus meinem Kleidungsschrank. Nummer 3 sind christliche T-Shirts. Auf diesem T-Shirt steht, weil ihr es wahrscheinlich nicht lesen könnt, unterschätze niemals einen Christen mit einer Bibel. Dieses T-Shirt, damit bin ich mal durch die Straßen Osnabrücks gelaufen und ich wurde auf offener Straße ohne jeglichen Kontext beleidigt aufs Übelste, einfach nur, weil ich mit diesem T-Shirt rumgelaufen bin. Also ich vermute mal, dass es daran lag. Ich weiß nicht, woran es sonst lag. Nummer 2 finde ich doch noch mal ein bisschen gefährlicher. Pro-Life-T-Shirts. Da steht drauf, Life is Life. Pro-Life-T-Shirts, öffentlich Meinung zu beziehen, dass man Pro-Life ist, ist nicht ganz ungefährlich in Deutschland. Als ich vor ein paar Jahren auf dem Marsch fürs Leben bin, auf dem ich auch in ein paar Wochen wieder bin, da wurde vor mir eine Person körperlich angegriffen. Da durfte ich nachher zur Polizei wegen der Anzeige und der Strafverfolgung und sowas. Damit rumzulaufen, das ist nicht ganz ungefährlich in Deutschland. Aber auch mit diesen beiden T-Shirts traue ich mich rumzulaufen in Deutschland, damit traue ich mich auch nachts durch die Gegend zu laufen. Diese beiden T-Shirts, die sind nichts im Vergleich zur Nummer 1. Die Nummer 1, dieses Kleidungsstück, das ist so gefährlich, damit traue ich mich nirgends in Deutschland nachts durch die Gegend zu laufen. Davor hätte ich Angst. Hier durch Bielefeld nachts mit diesem Kleidungsstück würde ich mich nicht sicher fühlen. Tagsüber würde ich mich in vielen deutschen Regionen sicher fühlen, aber auch da, in so manchen Stadtteilen, würde ich mich damit nicht wohlfühlen, obwohl ich 2 Meter groß und fast 100 Kilo schwer bin. Dieses Kleidungsstück, das finde ich ganz schön gefährlich. Ich würde sagen, es ist mein gefährlichstes Kleidungsstück im Kopfschrank. Und es handelt sich dabei nicht um ein T-Shirt, sondern um eine Kopfbedeckung. Für die unter euch, die dieses Kleidungsstück vielleicht nicht kennen, das ist eine Kippa. Eine traditionell jüdische Kopfbedeckung. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland jeden einzelnen Tag ungefähr 5 antisemitische Vorfälle. 2022, im Jahr der Terrorattacke der Hamas, waren es 7 Vorfälle, die jeden Tag gemeldet wurden. Diese Vorfälle reichen von einfachen Beleidigungen hin zu Sachbeschädigungen, Drohungen und Körperverletzungen. Wer 7 Vorfälle täglich für schlimm hält, das war 2022. Seitdem sind die Zahlen weiter gestiegen. In dem aktuellsten Jahr, 2024, waren es jeden Tag 24 Vorfälle, die gemeldet wurden in Deutschland. Die Vorfälle kommen von rechts und links und von Islamisten. Für unser Land mit unserer Vergangenheit sind diese Zahlen beschämend. Leider ist es nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch wir in Bielefeld haben ein großes Problem mit Antisemitismus. Die Uni Bielefeld hat im letzten Jahr 2-mal Andreas Stahl, den Leiter der zentralen Beratungsstelle zu Antisemitismus an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, eingeladen. Beide Male wurden die Veranstaltungen massiv gestört und konnten nur unter massivem Polizeischutz durchgeführt werden. Im Internet ist viel darüber zu finden, wer es nachlesen will. Und wir als Christen haben geschichtlich gesehen keinen guten Job gemacht, uns gegen Antisemitismus zu positionieren. Daher hat die EKD, das ist die Evangelische Kirche Deutschlands, diesen Israel-Sonntag eingeführt. Er ist ein Schuldeingeständnis. Und er soll immer wieder dazu führen, über das Verhältnis von uns Christen zu Juden nachzudenken. Antisemitismus ist offensichtlich falsch. Aber was heißt das jetzt? Wie gehen wir als Christen mit Juden um? Wie sieht Gott Juden? Unser Predigttext beschäftigt sich stark mit der Errettung Israels und der Errettung der Heiden, also der Personen, die keine Nachkommen Jakobs sind, wie wir zum Beispiel. Wie sieht es damit aus? Ich finde unseren Predigttext, der vorgeschrieben ist, sehr spannend. Nicht nur, weil er sehr theologisch und tiefgehend ist, sondern auch, weil die EKD diesen Text ausgewählt hat und damit gewisse Haltungen begründet, die ich falsch finde. Aber darüber könnt ihr euch am Ende der Predigt selbst eine Meinung bilden. Deshalb habe ich auch heute 4 und nicht die klassischen 3 Punkte. Erstmal möchte ich unseren Text aber vorlesen. Und ich nehme dafür mal die Kipper wieder ab. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Gottes Berufung können ihm nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Der erste Punkt, oder für mich der deutlichste Punkt, den dieser Text ziemlich klar benennt, ist: Israel ist erwählt. Wir haben in der Lesung die Berufung Abrahams gehört. Und immer wieder erneuert Gott sein Versprechen. Zuerst an Isaak, dann an Jakob, der später Israel genannt wird. Es gibt den großen Bundesschluss am Berg Sinai. Auch die Propheten bestätigen immer wieder, Israel ist Gottes Volk, Israel ist erwählt. Israel wird zwar verschleppt, aber immer wieder wird die Rückführung versprochen. Schließlich kehrt Israel auch 538 vor Christus zurück. Gott hält seine Treue und Israel bleibt Gottes Volk. Das ist ein zentrales Thema, nicht nur in unserem Text, sondern in ganz Römer 9 bis 11. Wir als Gemeinde sind auch Gottes Volk. Das hatten wir in der Lesung schon kurz gehört. Aber wir ersetzen damit nicht einfach Israel. Israel ist nicht außen vor. Israel bleibt Gottes Volk. Israel bleibt erwählt. Das finden wir in Gleichnissen vorher, aber vor allem benennt unser Text es auch klipp und klar. Aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen, denn Gottes Gaben und Gottes Berufung können ihn nicht gereuen. Gott, der Abraham, Isaak und Jakob erwählt hat, der ihnen versprochen hat, dass ihre Nachkommen zahlreich sein werden, der bricht seine Versprechen nicht. Das Volk Israel, die Nachkommen Jakobs, sind erwählt. Und daher sind und bleiben sie Geliebte Gottes. Wegen ihrer Väter und Gottes Versprechen an sie. Gott ist ein heiliger Gott, der steht zu seinem Wort. Daher gilt, Gottes Gaben und Gottes Berufung können ihn nicht gereuen. Daher bleibt Israel bis ans Ende der Zeiten erwählt. Es bleibt sein Augapfel, Israel bleibt seine Braut. Gott hat Israel berufen und das nimmt er nicht zurück. Sogar wenn Israel in Sünde fällt und immer wieder Götzen nachläuft, die Propheten ignoriert und schließlich Jesus, den Messias, nicht annimmt. Selbst dann bleibt Israel Gottes Volk. Und das gilt offensichtlich auch bis heute weiter. Denn die schlimmste Phase für die Juden, die beginnt eigentlich erst in der Zeit nach Jesus. Der Tempel wird 70 nach Christus zerstört. Die Juden werden aus Israel vertrieben. Es folgt eine grauenhafte Zeit. Juden werden verfolgt. Zuerst vom Römischen Reich, dann von Christen, von Muslimen über Jahrhunderte. Sie werden immer wieder unterdrückt und verfolgt, je nachdem, wie schlimm die Herrscher gerade sind. Diese Verfolgung findet ihren grauenhaften Höhepunkt, wie wir alle wissen, bei uns hier in Deutschland im Dritten Reich. Über fast 2000 Jahre gab es keinen mehrheitlich jüdischen Staat. Juden haben immer unter Fremdherrschaft gelebt und oft war die Herrschaft den Juden feindlich gesinnt. Und trotz dieser furchtbaren Dinge gibt es Juden. Mir wäre keine andere Religion bekannt, die annähernd 2000 Jahre in einer bedrängten Minderheitensituation gelebt hat und überlebt hat. Buddhisten und Hinduisten stellen schon lange in südostasiatischen Ländern die Mehrheit. Muslime haben sich vor allem unter muslimischer Herrschaft und Kriegsführung ausgebreitet und in nicht unterdrückenden Situationen. Christen haben 300 Jahre unter systematischer Verfolgung gelitten, bevor 314 das erste Land christlich wurde mit Armenien. Aber 1800 Jahre hatten Juden keinen jüdischen Staat. Und trotzdem gibt es sie. Bis 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Wer sich geschichtlich auskennt, weiß, als Israel gegründet wurde, haben sofort alle Nachbarn Israels versucht, Israel auszulöschen, die schon lange Militärs, Panzer, Flugzeuge hatten. Israel war da ziemlich hinterher. Und trotzdem hat Israel diesen Krieg und die vielen folgenden Kriege überlebt. Die meisten mehrheitlich muslimischen Länder erkennen Israel als Staat nicht an. Und der Iran will Israel bis heute auslöschen. Und auch Juden im Rest der Welt sind, wie wir schon am Anfang der Predigt hatten, alles andere als sicher. Wie tröstlich ist es da zu hören, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wir dürfen wissen, Israel ist erwählt. Und Israel wird geschützt werden von Gott. Er wird auf sein Volk aufpassen. Und auch wir müssen und sollen Antisemitismus entgegentreten. Israel ist erwählt. Aber auch eine andere Realität macht der Text klar. Ganz Israel wird gerettet werden. Paulus spricht hier auch davon, dass Israel ungehorsam ist. Ja, es gibt damals einige Judenchristen. Und auch heutzutage gibt es einige Juden, die Jesus als den Messias verehren, sogenannte messianische Juden. Aber der Großteil des Volkes Israel glaubt nicht, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Christus ist. Ganz Israel wird gerettet werden. Paulus schreibt dazu, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Paulus bezieht sich auf alttestamentarische Prophetien. Dort wird versprochen, dass der Messias kommen wird und Israel gerettet wird und der Messias die Sünden der Israeliten wegnehmen wird. Das ist aber bisher nicht der Fall und nicht passiert, denn ein Teil Israels glaubt nicht an Jakob. Er glaubt nicht an Jesus. Aber es wird in Zukunft passieren und es wird nicht durch uns passieren. Nicht wir werden die Juden zu Jesus führen, denn dass sich ganz Israel zu Jesus bekehrt, das passiert erst, wenn die Vollzahl der Nation errettet ist und der Erlöser aus Zion gekommen ist. Hier wird ganz klar geschrieben, dass das erst dann passieren wird. Diese Realität, die trifft auf keinen Fall zu, als Jesus das erste Mal kam. Da gab es außerhalb von Israel sehr wenige Juden. Aber die Reihenfolge ist klar. Zuerst wird die Vollzahl der Nation errettet werden, dann wird Jesus wiederkommen. Und erst dann wird ganz Israel errettet werden. Und daher muss es sich hier um das zweite Kommen Jesu handeln. Vor dem zweiten Kommen wird die Vollzahl der Nation gerettet. Und nach dem zweiten Kommen wird ganz Israel gerettet werden. Man muss hier einmal anmerken, die Ausdrücke, die im Griechischen für Vollzahl und ganz verwendet werden, kann man nicht wirklich gut übersetzen. Die Vollzahl der Nation heißt: aus vielen, vielleicht allen Nationen sind viele Leute gerettet, nicht wirklich alle Leute. Und ganz Israel heißt nicht jeder einzelne Israelit, sondern eine überragende Mehrheit, die an Jesus glauben wird, sodass man sagen kann, Israel als Gesamtheit, aber nicht jeder einzelne Israelit. Kommen wir zum Teil, der am meisten Spaß macht, weil er am kompliziertesten ist. das Ende von unserem Text, da habt ihr vielleicht schon beim Lesen euch so gedacht, ah ja, mit dieser und ihre und was weiß ich was hin und her. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schmeiße aus diesem Text erstmal ein bisschen was raus, damit er ein bisschen leichter zu verstehen ist. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Es ist also erstmal, was wir hier finden, eine zeitliche Abfolge. Wir, die Heiden, waren ungehorsam und haben Barmherzigkeit erlangt in Jesus. Doch als wir Barmherzigkeit erlangt haben, wurden die Juden, die vorher relativ gehorsam waren, ungehorsam. Paulus schreibt aber, dass diese auch jetzt Barmherzigkeit erlangen werden. Dieses Jetzt ist eigentlich nicht Gegenwart, sondern Zukunft, aber es soll eben so diese Hoffnung des Paulus ausdrücken, dass sie Barmherzigkeit erlangen. Die Logik ist also, wir waren ungehorsam und haben Gottes Barmherzigkeit finden dürfen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass auch die Juden, die jetzt nicht an Jesus glauben, eines Tages Barmherzigkeit finden. Das ist der eine Gedankenstrang. Der zweite Gedankenstrang, darin verwoben sind Begründungen. Wir haben Barmherzigkeit erlangt wegen Israels Ungehorsam. Und Israel ist ungehorsam wegen der Barmherzigkeit, die uns widerfährt. Zwischen diesen beiden Fakten scheint Paulus also einen starken Zusammenhang zu sehen. Zwischen unserem Erlangen von Barmherzigkeit und dem Ungehorsam der Juden. Mit diesen Ausführungen soll im Endeffekt die Frage beantwortet werden, wieso ist Israel nicht errettet und noch nicht in der Barmherzigkeit? Die vorherrschende Erklärung dafür finden wir wieder in den Versen, die wir vorhin behandelt haben. Zuerst findet die Vollzahl der Nation Barmherzigkeit, dann kommt Jesus wieder, dann erst findet ganz Israel Barmherzigkeit. Würde Israel jetzt schon gerettet sein, würde das heißen, dass Jesus schon wiedergekommen ist. Für Paulus scheint das irgendwie klar zu sein. Warum, das habe ich nicht so ganz herausgefunden, aber Israel wird anscheinend erst gerettet, wenn Jesus wiederkommt. Und daher wartet Gott mit der Errettung Israels und damit auch seiner Wiederkunft, damit mehr Leute von Jesus hören können. Diesen Gedankengang finden wir nicht nur hier, sondern in ähnlicher Konstellation auch zum Beispiel bei Petrus. Der schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann die Buße finde. Diese Verzögerung spielt hier auf die Frage an, wieso Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und Paulus stellt klar, Petrus ist es ja hier. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, weil möglichst viele mit dem Evangelium erreicht werden sollen und umkehren sollen. Das passt also auch zu unserem Text. Der Gedankengang ist, Israel ist noch nicht errettet, weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und Jesus ist noch nicht wiedergekommen, weil noch die Vollzahl der Nation errettet werden muss. Und dementsprechend bedeutet das, Israel ist jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist. Fassen wir diesen Abschnitt also noch einmal kurz zusammen. Paulus verdeutlicht einerseits, dass Israel trotz ihres Ungehorsams eines Tages Barmherzigkeit widerfahren wird, weil es bei uns Heiden auch so war. Andererseits begründet er Israels Ungehorsam damit, dass Gott zuerst die Vollzahl der Nation berufen wird und dann erst wiederkommen wird und ganz Israel gerettet wird. Ganz Israel wird also erst vom wiederkommenden Christus gerettet. Wir können Juden nicht bekehren, oder zumindest nicht die Vollzahl. Das kann nur Gott. Wir können nicht dafür sorgen, dass ganz Israel zum Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus findet. Das wird erst der wiederkehrende Christus. Und wir wissen, dass er es tun wird, denn er steht treu zu seinem Volk. Die Kirche hat Israel nicht einfach ersetzt. Israel bleibt erwählt. Und wir haben als Kirche geschichtlich gesehen viel falsch gemacht. Wir haben Juden verachtet und ihnen gesagt, Gott hätte sie verlassen. Das stimmt nicht. Der neue Bund hat den alten Bund nicht einfach ersetzt. Gottes Bund mit seinem Volk Israel gilt weiter. Und weil wir wissen, dass Gott sein Volk erretten wird, und weil wir wissen, dass das Gottes Verantwortung ist, gilt für uns. Wir als Christen sind, ungeachtet unserer Sendung in die Welt, nicht berufen, Juden den Weg zu Gott und seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung Israels. Ja, ich habe ein paar unzufriedene Gesichter erwartet. So ganz sehe ich sie nicht. Aber bisher stimmen die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, und ich mit dieser Predigt ziemlich überein. Die Kirche sieht viele Sachen ähnlich, wie es in unserem Bibeltext steht. Die letzten zwei Absätze geben inhaltlich die Erklärung der EKD zur Judenmission wieder. Mit dem ersten Absatz gehe ich auch noch halbwegs mit. Aber der zweite Absatz ist ein direktes Zitat. Ihre Haltung zur Judenmission begründet die EKD tatsächlich mit exakt diesem Bibeltext, Römer 11, 25. Und dazu schreibt sie eben, wir als Christen sind nicht berufen, Juden den Weg zu Gott und seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung Israels. Die EKD sagt also, weil erst der wiederkommende Christus Israel retten wird, ist es Gottes Job und nicht unserer. Und daher sollen wir das Evangelium nicht den Juden verkünden und ihnen nicht von Gottes großen Taten durch Jesus erzählen. Das ist die Meinung der EKD. Ich bin immer wieder froh, dass wir Teil der EKD sind, weil wäre ich in der Freikirche, würde ich mich nicht trauen, die EKD so zu kritisieren. Aber ich finde immer, das eigene Haus, das darf man kritisieren. Bevor ich theologisch gegen diese Position argumentiere, will ich noch mal weniger theologisch eines deutlich sagen. Wenn ich wirklich der Überzeugung bin, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und seine Schöpfung so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für ihre Schuld am Kreuz zu sterben, damit wir in die Ewigkeit mit ihm können, dann ist für mich der größte Hass, den ich einem Menschen entgegenbringen kann, ihm nicht davon zu erzählen. Und daher lehne ich es entschieden ab, irgendeinem Menschen nicht von der guten Nachricht zu erzählen. Mir ist ein bisschen schleierhaft, wie diese Position mit unserer Stelle genau begründet wird und wie diese Position im Kontext der gesamten Heiligen Schrift bestehen könnte. Daher ist für mich erstens festzustellen, unsere Stelle verbietet in keinster Weise Judenmission. Ja, wir werden ganz Israel nicht erretten können. Das steht in unserem Text. Zumindest nicht, bevor Jesus wiederkehrt. Und es gibt einige Juden, die glauben trotzdem an Jesus. Im Laufe der Geschichte haben viele Juden Jesus als Jahwe anerkannt und ihn als Jahwe verehrt. Weltweit gibt es schätzungsweise 200.000 messianische Juden. Also Juden, die Jesus als Messias anerkennen und zeitgleich an der Nachkommenschaft Jakobs festhalten. Das ist zugegebenermaßen ein kleiner Anteil der Juden. Aber er zeigt, dass auch Juden gerettet werden können. Und auch diese 200.000 geretteten Juden sind Gott extrem wichtig. Daher dürfen wir missionieren, auch wenn der Erfolg sich in Grenzen halten wird, weil sich nur ein kleiner Teil der Juden vor der Wiederkunft bekehrt. Und auch die bleibende Erwählung Israels steht in keinem Widerspruch, dazu Zeugnis zu geben. Wieso sollte sie? Juden bleiben Gottes Volk. Sie sind erwählt. Aber sie sind nicht errettet, wenn sie nicht Jesus als den verheißenen Messias anerkennen. Als zweites ist festzustellen, dass im Kontext der gesamten Heiligen Schrift Judenmission positiv gesehen wird. Schauen wir uns dafür einfach nur den Kontext mal im Römerbrief an. Erstmal kommen natürlich Paulus und alle Apostel selbst aus Israel. Paulus beginnt diesen Abschnitt im Römerbrief damit, dass ihm der Unglaube Israels das Herz bricht. Die EKD sagt, alle Bemühungen zum Religionswechsel sind schlecht. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, von einem Religionswechsel zu sprechen, weil die Juden ja auch an Jahwe glauben, halt nur wie er im Alten Testament bezeugt wird. Aber auf jeden Fall ist klar, dass wir keine Juden zum Religionswechsel bringen können. Das Einzige, was wir dafür wirklich tun können, ist, für sie zu beten. Und auch das tut Paulus. Er sagt dort über die Juden, Brüder und Schwestern meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Beten für Errettung ist meiner Meinung nach durchaus eine Bemühung, dass sie gerettet werden. Oder dann in unserem 11. Kapitel schreibt Paulus davon, dass die Rettung der Heiden zum wahren Glauben an Jahwe auch in der Hinsicht sinnvoll ist, dass die Juden sich daran anstoßen und selbst den wahren Glauben finden. Keine Angst, wir müssen den Kontext nicht verstehen davon. Paulus schreibt hier, euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich meinen Dienst, ob ich vielleicht meine Stammesverwandten eifersüchtig machen und einige von ihnen retten könnte. Wie gesagt, wir müssen diesen Hintergrund nicht verstehen. Aber im Endeffekt schreibt Paulus hier, ich finde das super, Apostel für Nichtjuden zu sein, denn ich hoffe, dass dadurch einige der Juden zum Glauben kommen. Ich erspare es uns hier mal, den Rest der Bibel durchzugehen. Aber ich sehe aus Römer 9 bis 11 nicht heraus, wieso wir unseren Glauben nicht mit Juden teilen sollten. Paulus schreibt in seinem Römerbrief eindeutig, Israel ist erwählt. Und ganz Israel wird erst von Jesus gerettet werden. Und trotzdem versuche ich, Zeugnis für die Juden zu sein und hoffe, sie zu erretten. Und daher ist es falsch, so zu tun, als wäre Judenmission gegen Gottes Treue gerichtet. Judenmission steht im Einklang mit Gottes Treue. Ich glaube, dass es als Heidenchrist, als Nachfolger Jesu, der nicht von Jakob abstammt, einerseits möglich ist, Antisemitismus klar entgegenzutreten, zu fordern, dass Juden überall sicher leben sollen und das Recht auf Selbstverteidigung des Staates Israel zu verteidigen und gleichzeitig zu beten, dass Juden Jesus als den Christus annehmen und ihn erkennen und ergreifen, dass Jesus Jahwe ist. Für mich gibt es da keinen Widerspruch. Wir dürfen Zeugnis sein. Wir dürfen missionieren und evangelisieren, denn wir haben die beste Nachricht der Welt. Jahwe, der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat und sein Volk immer wieder gerettet hat und treu trotz aller Schuld zu seinem Volk steht, der hat in seiner unendlichen Liebe beschlossen, selbst Mensch zu werden, damit alle Leute, die an ihn glauben, gerettet werden können. Dieser Gott ist ganz nah. Dieser Gott interessiert sich für seine Schöpfung. Dieser Gott liebt und erlöst seine Schöpfung. Und diesen Gott sollen wir allen verkünden. In Liebe, in Worten und Taten. Juden, Muslimen, Buddhisten, Hinduisten, Atheisten, Christen, die einmal jährlich in den Gottesdienst gehen. Wir sollen allen das Evangelium verkünden. Denn wir sind gesandt von diesem Gott, allen Menschen das Evangelium zu predigen. Und so finden wir den Missionsbefehl zum Abschluss des Evangeliums nach Lukas und gleichzeitig auch als Abschluss meiner Predigt. Jesus aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und im Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Amen. Gemeinsam singen wir das nächste Lied, bis ans Ende der Welt.